in bisherigen Generationen war einer der Hauptantriebsfedern die Aussicht, dass man sich ein Wohneigentum schaffen kann. Wenn man jetzt dieser Generation die Hoffnung nimmt, jemals in der Lage zu sein, Wohneigentum sich zu schaffen, dann nimmt man dieser Generation auch einen der wesentlichen Gründe, jeden Tag in der Früh aufzustehen. Wir müssen mehr standardisieren, wir müssen teilweise modularisieren und wir müssen vereinfachen. Hallo, mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development AG, einem der größten Developer von Holzhybridprojekten in Europa.
Und mein Name ist Johannes Stühlinger. Wir sind hier bei Assetklasse, dem Podcast von UBM. Einmal im Monat unterhalte ich mich hier mit Thomas Winkler über jene Themen, die in der Immobilienwelt gerade heiß diskutiert werden oder dringend hinterfragt werden sollten. Und heute, lieber Thomas, stellen wir uns diese Frage. Was macht Wohnungseigentum zum Kitt unserer Gesellschaft?
Du, ich habe mir überlegt, in bisherigen Generationen war einer der Hauptantriebsfedern die Aussicht, dass man sich ein Wohneigentum schaffen kann. Und das war der wesentliche Antrieb, für härter zu arbeiten, für die wirtschaftliche Vernunft, nicht alles, was man einnimmt, sofort auszugeben, sondern vielleicht auch mal was auf die Seite zu legen, um eben es für eine Wohnung oder am Land oder gar für ein Häuschen anzusparen. Und es hat eben auch dazu beigetragen, langfristig zu denken. Wenn man jetzt dieser Generation die Hoffnung nimmt, jemals in der Lage zu sein, Wohneigentum sich zu schaffen, dann nimmt man dieser Generation auch einen der wesentlichen Gründe, jeden Tag in der Früh aufzustehen.
Also ist es sozusagen, man nimmt die Motivation, dass man was leistet und voranbringt. Geht das tatsächlich in die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft hinein, diese Gedanken?
Ich glaube, das ist das Wesentlichste. Das ist ja das, was viele heute im Moment noch ungehört bedauern, dass uns der Wille zur Leistung verloren gegangen ist. Das ist ja diese ganze Diskussion, man sollte einen Tag, eine Stunde pro Tag länger arbeiten, ein oder zwei Tage pro Jahr länger arbeiten. Das ist diese auf Neuhochdeutsch bezeichnete Attitude, die ein wenig verloren gegangen ist und der ein, sage ich, Anspruchsdenken Platz gemacht hat. Ich glaube nicht in dem Ausmaß, wie man es im Moment dramatisiert, aber ich glaube eben einer der Gründe ist, was ich eben gerade genannt hatte, und sagt, das zahlt sich eh nicht aus, auf eine Wohnung zu sparen oder zu schauen, dass man genug beieinander hat, dass man mit Freunden sich ein Haus bauen kann.
Okay, jetzt ist es aber gleichzeitig ja so, dass unsere Erwartungshaltung in unserer Gesellschaft, zumindest meiner Wahrnehmung nach, werden Schönwohnern, dieses Show-Effekt, der durch Instagram und so weiter ja auch stark da ist, sehr wohl Antrieb sein könnte. Ist es da nicht auch legitim zu sagen, ich wohne in einer schönen Mietwohnung und verfolge eine Art Sharing-Konzepte, um so zu tun, als hätte ich etwas, was ich mir nicht kaufen kann. Dazu muss ich aber auch ordentlich arbeiten, weil eine schöne Mietwohnung kostet auch, ist nicht alles ganz billig. Ist das nicht auch eine Option, die motivierend sein kann in einer Gesellschaft?
Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das Konzept Mieten, das ja lange sehr gut funktioniert hat, und ich glaube, ich habe mir auch erst Eigentum selber mit Ende 40 geschaffen, dass dieses Konzept Miete quasi schon eine Vorwegnahme von Sharing Economy, einem Ausdruck, den es damals noch nicht gegeben hat, gewesen ist. Das Problem daran ist, es gibt immer weniger Angebot. Also das Angebot an Mietwohnungen in Wien ist in 2025 um die Hälfte, ich wiederhole, -50% zurückgegangen. Und ich sage, dann gibt es halt auch nichts zu scheren. Und es führt zusätzlich dazu, wenig Angebot, viel oder zumindest gleich starke Nachfrage, dass die Erwartungen für Mietpreissteigerungen von Neuvermietungen, also nicht, wo der Index das sowieso regelt, zwischen 6,5 und 8% liegen, also weit über der Inflationsrate, was man für diese Sharing Economy, die es auch nur mehr sehr eingeschränkt gibt, ausgeben. Mich erinnert es ein bisschen an die Situation, die mir meine Kinder geschildert haben, die in London leben, wo ich gesagt habe, in London braucht es doch kein Auto und wenn es eins habt, dann nehmt euch doch Carsharing, weil es gibt offensichtlich nur mehr ein sehr eingeschränktes Carsharing-Angebot, zumindest in der Gegend, wo meine Kinder wohnen und wenn diese ihr Mineralwasser umfangreicher holen müssen, was übrigens nicht geliefert wird dort, weil es sonst ausgenutzt würde, müssen sie mit dem Taxi fahren. Das kann es im Grunde genommen dann auch nicht sein. Der guten Ordnung halber füge ich allerdings noch an, dass natürlich ein Mietendeckel diese Spirale noch weiter beschleunigt.
Da muss ich kurz einhaken, inwiefern beschleunigt der Mietendeckel genau diese Spirale? Weil eigentlich einfach gedacht kann man ja sagen, dadurch bleibt Mieten leistbar, dadurch bleibt es sinnvoll. Ne?
Ja, so wird es ja auch immer gebracht, aber es gibt ja in der Gleichung noch jemanden, der zuerst investieren muss, um es vermieten zu können. Und jeder Eingriff in einen Marktmechanismus, wo man sagt, ich verlange so viel, wie es gekostet hat, plus meine Marge, der das verhindert, bewirkt natürlich, dass das sind die institutionelle Investoren in der Regel, die einen weiten Bogen um Länder machen, wo eben eingegriffen wird in die Marktwirtschaft. Wenn aber keiner in Mietwohnungs-, Mehrfamilienhausbau investiert, was im Moment der Fall ist, es gibt niemanden, ich spreche natürlich nicht von gemeinnützigen, sondern von internationalen institutionellen Investoren, dann führt das zu einer weiteren Verringerung des Angebots. Und das sei auch erwähnt, für Wohneigentum spricht halt auch, dass es einer der verlässlichsten Wege in der Vergangenheit war, um sich Vermögen zu bilden.
Klar, ja, also das hat doch immer diesen Nimbus gehabt, dass Eigentum das erste sind, was man investiert, hat es ja heute eben aufgrund der Situation weniger. Gleichzeitig glaube ich heute halt, Bitcoin, Gold ist gerade durch die Decke gegangen. Ich habe unterschiedlichste, oder die ETFs boomen, zumindest in meinem Umfeld merke ich das ganz stark, alle haben ETFs. Kann es nicht doch eine Verlagerung geben in unserer Gesellschaft und das einfach nur, das eine löst das andere ab?
Ja, also es braucht immer einen Vermögensmix, aber eines steht fest, also Wohnungen können nicht um 10, 20 oder gar 30% an einem Tag fallen. Haben wir gesehen, und zwar jetzt nicht nur bei Bitcoin, um eine Kryptowährung zu nennen, sondern bei 15% Minus beim Gold oder bei 27% Minus an einem Tag bei Silber und bei Platin, glaube ich, war es knapp unter 40%. Also kann man alles machen, ja, aber ist alles eine volatilere Assetklasse und natürlich schlägt die Börse und die Veranlagung in Aktien alle anderen Veranlagungsformen, Klammer auf, außer Wohneigentum, über einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren. Aber wenn man zum falschen Zeitpunkt kauft und verkauft, kann er natürlich auch bei einer Wohnung oder bei einem Haus passieren, dann wird man das oft sein ganzes Leben lang nicht mehr aufholen. Und was ich eben auch noch anmerken möchte zur Assetklasse Wohnen ist, man kann sie auch nutzen. Ich kann drin schlafen, ich kann drin arbeiten, ich kann drin kochen, ja. Und wenn ich laufend auch in den Erhalt der Substanz investiere, kann ich sie am Ende entweder gut verkaufen oder gut vererben. Immobilieneigentum hat sie als extrem krisenresistent erwiesen. Man muss sich nur überlegen, was hat Weltkriege überlebt, was hat Währungskrisen überlebt, was hat Wirtschaftskrisen überlebt. Das waren eben Immobilien. Und außer einen Systemwechsel, wo man enteignet werden konnte oder Kollektivierung stattgefunden hat, wie das so schön geheißen hat. Und selbst da gab es dann Restitutionen, weil sich diese Systeme alle nicht auf Dauer halten konnten, weil Eigentum etwas ist, was, glaube ich, bei uns in unserer DNA angelegt ist. Man geht mit Eigentum anders um und es ist eben etwas, nach dem der Mensch strebt.
Ganz sicher sogar. Gleichzeitig bleibe ich da bei einer Sache hängen, die du sagst, nämlich ich kann die Wohnung nutzen. Und dann zurückkommend auf unseren Ausgangspunkt, was macht Wohneigentum zum Kit unserer Gesellschaft? Grundsätzlich, glaube ich, ist es natürlich im großen Ganzen gesellschaftlich zu sehen, aber wenn, so wie du sagst, ist es ja auch im Mikrokosmischen offenbar ein Kit, weil eine Familie, die in einem Eigentum lebt, hat vielleicht auch eine andere Sicherheit, oder? In der sie lebt. Ist das ein auch im Familienkonstrukt oder im Zusammenleben ein Kit?
eine gemeinsame Wohnung, und da gebe ich zu, das trifft auf die Mietwohnung genauso zu wie auf die Eigentumswohnung, zu dem Problem haben wir aber schon gesprochen, ist sicher identitätsstiftend. Weil es gibt ja wenig Dinge, wo man so seinen Lebensstil und das, was man darstellt, verwirklichen kann, wie in seiner Wohnung. Und seit es Einrichtungshäuser wie IKEA gibt, die teilweise ja mit Designern jetzt zusammenarbeiten, ist es auch ähnlich übrigens wie bei der Kleidung. Nicht mehr nur eine Frage des Geldes, um halbwegs seine Umgebung so zu gestalten, wie sie einem entspricht.
Gleichzeitig ist allerdings davon, bin ich persönlich überzeugt, dass das Eigenheim, das Eigentumsheim, noch eine andere Wahrnehmung für die Menschen hat, die auch drin leben muss, meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest. Und wenn man sich die Statistik hernimmt, die hat man da heute ein bisschen was noch zusammengeschaut, in Österreich liegt die Eigentumsquote von Wohnraum bei nur 55%. In der EU liegt der Durchschnitt bei 69%. Also wir sind da nicht marginal, sondern ordentlich drunter. Und in Wien liegen wir überhaupt nur bei 18-30%. Das ist pro Bezirk offenbar ein bisschen unterschiedlich. Gleichzeitig wünschen sich aber 56% der Österreicher und Österreicherinnen Eigenheim. Das heißt, wir müssen ja irgendwie einen Weg finden, wie wir Wohneigentum wieder leistbar machen, wie wir diesen Kit der Gesellschaft, wie du ihn bezeichnest, wieder zugänglicher macht, oder? Wie kann das gelingen?
100% Agreement. Und der Weg, den ich nicht müde werde vorzuschlagen, ist, dass wir keine Prototypen mehr entwickeln und bauen dürfen. Wir müssen mehr standardisieren, wir müssen teilweise modularisieren und wir müssen vereinfachen, weil es die Erfahrung in jeder anderen Branche zeigt, alles, was ich in die Fabrik bringe und industriell fertige, wird aufgrund der Skaleneffekte und der Einkaufsvorteile, die man generieren kann, billiger. Das, sage ich, fasst man zusammen in dem Ausspruch, dass so viel wie möglich von der Baustelle in die Fabrik wandern muss. Dass es im Moment noch nicht so ist, hängt mit der Transformation zusammen. Aber darum sind wir bemüht, allerdings sind wir zu klein dafür, ein System zu entwickeln. Deshalb beschäftigen sich auch mittlerweile alle Baufirmen mit leistbaren Wohnen und ob das dann am Ende Elementbauweise ist oder hingeht bis zu Wohnmodulen, wird die Zukunft weisen. Aber dem allen eigen ist, dass es billiger wird. Und das ist lange bevor hier irgendjemand nach dem Staat rufen würde. Das alleine wird allerdings nicht reichen. Das heißt, wir brauchen auch eine sogenannte Subjektförderung. Ich will gar keine Förderung haben für die UBM, aber ich hätte gerne, dass man jungen Leuten das Eigenkapital, das sie nicht haben, in Form einer Garantie, die ein Staat geben kann, auch eine Stadt natürlich, ohne dass es ihr übrigens was kostet, weil wir haben klamme Kassen, aber indem man diese Bonität herborgt, zu einer besseren Zinsbelastung kommt, weil das die Zinsen für die Kapitalaufnahme drücken würde. Und die Statistik zeigt, dass die Ausfälle bei privaten Wohnkrediten vollkommen zu vernachlässigen sind, weil da sind wir wieder dort, wo wir bereits waren in unserem Gespräch, dass man die eigenen vier Wände als eines der letzten bereit ist zu opfern und aufzugeben. Darüber hinaus wäre es auch öffentliche Aufgabe, Bewilligungen schneller zu erteilen, weil Zeit eben wirklich viel Geld kostet, aufgrund der Zinslandschaft, von der ich auch nicht glaube, dass sie sich wesentlich zu unseren Gunsten entwickeln wird. Das heißt, es muss Fristen geben, die nicht nur einklagbar, sondern so sind, dass, wenn sie abgelaufen sind, es als genehmigt gelten muss und kann. Das gibt's. Und last but not least, weil wir hier in Wien unseren Block halten, muss man sich natürlich fragen, ob nicht auch die Kommune, in dem Fall die Stadt Wien, günstigere Grundstücke zur Verfügung stellen kann, mit der Auflage selbstverständlich, dass dann der Verkaufspreis oder der Mietpreis, je nachdem, welcher ideologischen Strömung man angehört, wieder leistbar wird. Und das ist das, was wir unter leistbaren Wohnen verstehen. Das ist jetzt nicht unbedingt an soziale Gegebenheiten geknüpft, sondern es heißt, dass der Anteil am verfügbaren Haushaltseinkommen nicht über 30% fürs Wohnen sein sollte, um eben den Menschen nicht aufzuerlegen, was in anderen Großstädten gang und gäbe, ist, dass sie 50% und mehr ihres Haushaltseinkommens nur fürs Wohnen ausgeben müssen.
Was dann meistens auch nur Miete ist, muss man auch dazu sagen. Wenn du London genannt hast.
Und was dann auch wiederum nur im Wesentlichen Miete sein kann oder eine viel zu hoch finanzierte Wohnung, die davon abhängig ist, dass die Preise nur in eine Richtung gehen, nämlich nach oben.
Wir haben ja das Thema, kann man jetzt bei Wien bleiben. Einerseits wird beanstandet, dass sehr viel Leerstand da ist. Andererseits ziehen wir einen Mietdeckel ein, wodurch aus rechnerischer Sicht der Leerstand sich wahrscheinlich eher vergrößert als verkleinert, weil wenn man seine Wohnung nicht mehr herrichten kann, die man vermieten will, dann wird sie leer stehen, weil man das Geld dafür ja nicht hereinbekommen hat. Es ist ein bisschen so, so das Gefühl, da beißt sich die Katze in den Schwanz, was das Vermieten betrifft. Gleichzeitig kann sich keiner mehr Eigentum leisten. Und gesamt, um auf den Kitt der Gesellschaft zurückzukommen, verlieren wir dann eigentlich definitiv auch aus mehreren Bereichen den Druck, Leistung zu bringen und Geld zu verdienen und Freude auch dem zu haben, was man haben kann. Ist da nicht doch wirklich eine Abwanderung von Betrieben etc. die Folge?
Ja, das Erste ist, man darf natürlich eine Spirale, die nachweislich in anderen Ländern und zum Thema Mietendeckel verweise ich auf die Bilder aus Havanna, wo es seit Jahrzehnten einen Mietendeckel gibt, nicht noch stärker eskalieren. Man kann natürlich dann auch noch sagen, zusätzlich zu diesem Mietendeckel greife ich auch mit einer Leerstandsabgabe in die Leerstände ein. Aber das Ganze führt zu einer Eskalation, weil diejenigen, die man damit treffen will, ja auch wieder mit Gegenmaßnahmen antworten werden. Und auch wenn man immer sagt, eine Immobilie heißt so, weil sie eben quasi das Land nicht verlassen kann, stimmt es, aber sie kann eben dann, wenn man sagt, die Mietgesetzgebung ist so eigentumsfeindlich, dass ich dem nichts abgewinnen kann, dazu führen, dass man eben etwas lieber leer stehen lässt, was ja niemand gern macht, wenn er damit etwas verdienen kann. Das ist jetzt zu dem einen Themenblock gesagt. Natürlich, ja, ist Wohnen eine wesentliche Voraussetzung für einen Zuzug. Und bevor jetzt jeder aufschreit, von dem haben wir eh schon zu viel. Nein, wir brauchen Zuzug in die Ballungszentren. Und wenn ich nicht wohnen kann, werde ich auch das berühmte Beispiel vom Wissenschaftler, der jetzt Amerika verlässt, weil ihm das System mehr als Repressionen auferlegt, hier nicht herlocken können, wenn man ihm sagen muss, es ist zwar eine der günstigsten Städte immer noch, Wien, aber das nützt ihnen nichts, weil es gibt kein Angebot. Es gibt keinen Markt. Und damit wird natürlich Wohnen zu einem Standortfaktor.
Das ist der springende Punkt, glaube ich, über dem Gebiet. Ich würde mal gerne zurück zu dem Thema des Prototypen kommen, nämlich eine andere Seite betrachten, wir regelmäßig zu tun haben, das Thema der Architekten. Wir Bauwesen und Immobilien, gerade größere Objekte, aber auch das Einfamilienhaus, brüstet sich ganz gern mit cooler Architektur. Auch wir als UBM schaffen es seit vielen Jahren, sehr spannende architektonische Dinge zu errichten in den Metropolen Europas. Heißt nicht mehr Prototypen bauen, auch da Abstriche machen, oder heißt es einfach was anderes, anders zu denken oder andere Möglichkeiten zu entwickeln?
Nein, das ist ja eine Fehlansicht, dass dadurch Monotonie und Plattenbau und welche Assoziationen man sonst haben mag bei Ausdrücken wie Fertigbadzelle sich einstellt. Also wir haben ja hier in Wien das beste Beispiel für vollkommen standardisierten Wohnbau, der sich heute noch höchster Beliebtheit erfreut. Das sind die Jahrhundertwende-Bauten, die Zinshäuser, die damals entstanden sind, die sind vollkommen normiert, nur die Fassade ist unterschiedlich. Und ich mache immer gern Parallelen zur Automobilindustrie, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel Unterschied unter dem Blechkleid zwischen einem Porsche und einem Skoda ist oder einem Audi und einem Seat. Und ähnlich schaut es auch aus, wenn es um Standardisierung und Modularisierung geht. Eine wichtige Aufgabe, vor allem von Architekten, die ihre Aufgabe ernst nehmen und die ja übrigens ohne dies nicht nur vom Wohnbau leben, ist, diese Gestaltungsmöglichkeiten, die sie gelernt haben, auch zur Anwendung zu bringen in der Elementbauweise. Also das sollte man jetzt nicht nur den Technikern überlassen, weil da geht es nur um Funktionalität. Und es geht eben beim Menschen nicht immer nur um die Funktionalität, sondern eben auch um die Ästhetik und um das sogenannte Feeling. Und das können einfach Architekten, weil sie es gelernt haben, am besten herbeiführen. Und ich sage Ihnen jetzt, dass aller Wohnraum so entstehen soll. Und wenn es Leute gibt, die die Möglichkeit haben, sich weiterhin einen Prototyp bauen zu lassen, werden die das auch machen und Gott sei Dank machen. Und man wird die Villa Tugendhat unserer Zeit in 100 Jahren auch besuchen. Allerdings, was eben auch weithin bekannt ist, die Villa Tugendhat in Brünn, 1,5 Stunden von Wien, war damals, glaube ich, das teuerste Wohnhaus, das in Tschechien entstanden ist. Und das ist eben ein Minderheitenprodukt. Und Ästhetik, Abwechslung, aufregende Optik, ansprechende, naturnahe Ausdrucksweise ist nicht zwangsläufig verbunden mit einem Mehr an Kosten, weil das, was der Nutzer oft sieht und was bei ihm zum Wohlfühlen führt, ist nicht das, was das Bauen teuer macht. Das sind überbordende Normen, das sind Vorschriften, auf die auch jeder, wenn er dafür dann weniger zahlen müsste, bereit wäre zu verzichten, wo er aber die Wahl nicht hat, weil wir als Developer es ja so herstellen müssen, wie die 2400 Normen, die wir beachten müssen, bei das doch relativ banalen wie einer Wohnung zu beachten haben, um nicht uns später den Vorwurf auszusetzen, dass wir es nicht fachgerecht und nicht lege artis gemacht hätten.
Schlussfrage. In 5 Jahren, was sollte sich verändert haben in dieser relativ nahen Zukunft, um diesen Kit wieder klebhafter zu machen oder die Klebestruktur sozusagen zu verbessern von dem Kit der Gesellschaft? Und was heißt das auf den Quadratmeterpreis für ein Eigentum in deiner Vorstellung? Was macht das Sinn?
Also, das Einzige, was gegen Wohnungsnot hilft, ist mehr Angebot. Jeder, der etwas anderes behauptet, ist kurzsichtig oder naiv. Dieses mehr an Angebot, ich habe es bereits beschrieben, muss sicherlich auch vom Staat, von der öffentlichen Hand begleitet werden. Die Beispiele habe ich genannt. Es geht um schnellere Bewilligungen. Es geht dort oder da auch um die Zurverfügungstellung günstigerer kommunaler Grundstücke. Aber ich sage, wenn es nicht gelungen ist, in 5 Jahren eine Lösung dafür zu haben, werden wir nicht nur in Graz, wo ja der Bürgermeister von einer kommunistischen Partei gestellt wird und in Salzburg, wo es der Vizebürgermeister ist, die alle miteinander versprochen haben, das Wohnproblem zu lösen und mir bislang nicht bekannt ist, dass es gelungen wäre, in einer wesentlich dramatischeren Situation sein, die auch den Standort Österreich oder zumindest in den Ballungsräumen Standort Wien in Frage stellen könnte. Und deshalb wäre jetzt, sage ich, meine mittelfristige Erwartung, dass wir da die Kurve bekommen und dass man auch erkennt, dass nicht alle Developer Spekulanten sind, sondern ähnlich wie die Bienen im Ökosystem eine wichtige Bestäubungsaufgabe haben, in der man sie zumindest nicht behindern soll, aber idealerweise, so wie es ja jetzt viele Menschen machen, im Frühjahr eine Schüssel mit Zuckerwasser hinausstellt.
Thomas, danke dir. Die letzte Frage, bist du trotzdem nur schuldig geblieben? Was wäre dein Wunsch-Quadratmeterpreis für leistbaren
Bau? Also das ist eine Frage, die natürlich jetzt davon abhängt, ob die Finanzierungskosten aufgrund verkürzter Zeiten geringer sind und ob die Grundstückskosten bei den Verkäufern auf ein, sage ich, vernünftiges Niveau kommen. Aber ich glaube, dass wir auf alle Fälle davon ausgehen müssen, dass der Quadratmeterpreis unter 5.000 Euro gedrückt werden müsste, damit das vernünftig zu machen ist.
Kurze Einordnung, das ist die Hälfte von jetzt ungefähr?
Das wäre die Hälfte von jetzt. Und es ist eine Wunschvorstellung, wo alles zusammenpassen muss. Wie wir aus der menschlichen Erfahrung wissen, wird das nicht der Fall sein. Und alles, was darüber ist, ist eben eine, sage ich, mangelnde Hundertprozentigkeit dieser Vorstellung.
Sind schöne Wünsche so. Super. Danke dir.
Gerne.
Das war Asset Klasse, der Podcast von UBM. Bis zum nächsten Mal.